wie kraftvoll der Name Jesus ist. Da ist alle Kraft drin, die wir brauchen. Das ist alles, was ein Mensch braucht. Zwingli hat gesagt, lasst uns um Gottes Willen was Tapferes tun. Lasst uns um Gottes Willen heute was Tapferes tun. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen heute einfach mal tapfer reingehen. Ihr habt die Einladung gesehen, in der Einladung stand, da ist doch noch mehr als das, was wir bis jetzt erlebt haben mit diesem Gott. Da muss doch noch mehr sein. Es kann doch nicht alles sein, oder? Da muss doch mehr sein. Da muss doch viel mehr sein, als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Da muss doch viel mehr Kraft sein bei jedem Einzelnen von uns. Da muss auch viel mehr Kraft sein in den Gemeinden, weltweit. Da muss doch einfach viel mehr Kraft sein. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sich ja auch die Frage stellen, was könnten denn Hinderungsgründe sein, was dieser Kraftwirkung entgegensteht? Und wenn ich jetzt darüber spreche, dann bitte ich euch, dass ihr das mit dem Heiligen Geist hört, dass ihr das aus dem Geist hört. Denn ich werde jetzt einfach mal ein paar Punkte nennen, die es sein könnten. Sie müssen es nicht sein, aber sie könnten es sein. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Denn wenn wir es ohne den Heiligen Geist hören, dann kommen wir vielleicht unter Verdammnis, dann kommen wir vielleicht in Ärgernis rein, dann beurteilen wir das nur noch rein menschlich. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen es aus dem Geist beurteilen. Deswegen wollen wir uns das angucken. Und ich fange jeden dieser eventuellen Gründe, die es sein könnten, fange ich an mit dem Wort, könnte es sein, dass? Könnte es sein, dass? Okay? Und ich sag euch, während wir das hören, während ihr hinhört, seid mal ganz, ganz hellhörig, was der Heilige Geist zu euch spricht. Es kann sein, dass der Heilige Geist irgendjemand mit irgendeinem Punkt überführt. Und dann haltet diesen Punkt fest, weil das muss man dann im Gebet auch bearbeiten. Versteht ihr? Der Heilige Geist liebt es zu überführen, das ist eine seiner Aufgaben und das kann er super. Und deswegen kommt er auch immer liebevoll rüber, auch wenn es eine Art von Dringlichkeit hat. Und alles, was ich sage, ich bitte euch von ganzem Herzen, dass ihr das nicht seht als ein Appell, damit es nicht auf ein Appellohr fällt. Auf Appelle haben wir alle keinen Bock mehr. Das brauchen wir nicht. Aber ihr müsst achten, dass es nicht auf ein Appellohr hört. Jetzt kommt schon wieder einer und sagt irgendwas. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, sich das anzuhören, sich anzusehen mit dem Heiligen Geist, um dann feststellen zu können, okay, da gibt es einen Punkt oder es gibt keinen Punkt. Wenn es keinen Punkt gibt, Halleluja, preist den Herrn, ist alles gut. Wenn es der Punkt aber sein sollte, dann sollte man drüber nachdenken. Könnte es sein, dass wir Dinge in unserem Glaubensleben nicht verändern wollen, obwohl wir sehen und merken, dass wir nicht weiterkommen, weil wir Angst haben, das Gewohnte zu verlassen? Haben wir uns eingerichtet in diesem Gewohnten, obwohl wir tief in uns wissen, dass Gott noch viel mehr für uns hat, nämlich Pläne für unsere Berufung, ein Leben geleitet unter seiner starken Hand? Könnte es sein, dass wir Angst davor haben, Fehler zu machen? Lieber nichts machen, dann mache ich auch nichts falsch. Und ganz ehrlich, wir machen den ganzen Tag machen wir Fehler. Wir persönlich machen den ganzen Tag Fehler und auch die Gemeinde macht Fehler. Und deswegen fällt Gott nicht von seinem Thron. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Gott fällt nicht von seinem Thron, wenn wir oder die Gemeinde Fehler machen. Wenn wir Schritte im Glauben gemacht haben und es stellt sich raus, es war ein Fehler, dann gehen wir zu Gott, dann bekennen wir das, dann nehmen wir das Blut in Anspruch und dann ist wieder alles gut. Denn wenn wir Angst haben, etwas zu tun, dann müssen wir wissen, Angst lähmt. Angst lähmt, Angst blockiert, Angst lässt dich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, ich weiß, wovon ich rede. Wenn du den Ball hast und du guckst, wo du ihn hinspielst und du hast Angst, du machst einen Fehlpass, dann wirst du einen Fehlpass machen, aber hundertprozentig. Und während du noch überlegst, ob du ihn spielst oder nicht spielen sollst, ist der Ball auch schon weg. Das ist das, was genau auch im Leben passiert. Könnte es sein, dass der christliche Sinn und Verstand gleichförmig geworden ist mit dem Geist der Welt und dem Humanismus? Diesen Geist, der große Gedanken über einen Menschen erzeugt und nur noch Raum lässt für einen kleinen Gott. Könnte das sein? Könnte es sein, dass wir Gott ganz einfach als gar nicht so mächtig sehen, wie er immer dargestellt wird? Kann es sein, dass unsere Erfahrungen, die wir gemacht oder nicht gemacht haben, uns dahin gebracht haben, die Kraft Gottes zu negieren? Könnte es sein, dass es auch etwas mit unserem Gedächtnis zu tun hat? Nämlich der Gestalt, dass wir einfach immer wieder vergessen, was wir mit diesem Gott erlebt haben, was er alles schon in unserem und anderen Leben getan hat. Und dass es sehr klug wäre, unseren Glauben dadurch wieder anfachen zu lassen. Könnte es sein, dass wir dem Trugschluss aufgesessen sind, dass wir wirklich alles, und zwar alles, an diesem Gott erklären können? Und dass wir das, was wir nicht erklären können, dann doch wieder in eine menschliche Überlegung hineinpressen, die dann wieder alles scheinbar logisch und erklärbar erscheinen lässt. Könnte es sein, dass wir nur aus der sichtbaren Welt leben und alles daraus erklären und diese sichtbare Welt die einzige Wahrheit ist und somit die Welt uns hat und nicht Gott und seine Welt uns hat? Könnte es sein, dass wenn wir uns in einem Sorgenbereich aufhalten, die Sorgen uns so groß erscheinen, dass sie den Blick auf Jesus verstellen? Könnte es sein, dass wir vielleicht doch mit den griechischen Philosophen übereinstimmen, die gesagt haben, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist? Und was ist eigentlich mit unserer Wiedergeburt? Sind wir wirklich wiedergeboren? Hat der Heilige Geist das Angeld an uns gezahlt und ist er dabei, auch den Rest auszuzahlen? Versteht ihr, was Angeld ist? Angeld ist, ich sage zu dir, du kriegst von mir 10.000 Euro und ich gebe dir jetzt 3.000 Euro. Und in den 3.000 Euro ist das Versprechen drin, das nicht brechbare Versprechen drin, dass ich dir den Rest, nämlich 7.000 Euro, auch noch geben werde. Das versteht man unter dem Angeld. Und das Angeld ist, wenn wir uns bekehrt haben, dass etwas passiert ist in unserem Leben und dass Gott kommt und ein Wunder tut und damit verspricht, ich habe angefangen mit dir und das, was ich angefangen habe, werde ich auch zu Ende führen. Und ich sage euch, meine Wiederbekehrung, meine Wiedergeburt, meine Bekehrung, das war eine laumäßige Bekehrung. Ich habe eigentlich vor mich hingestammelt und habe gesagt, ja, ich glaube, dass ich glaube. Das war so ungefähr meine Bekehrung. Und trotzdem hat der Heilige Geist auf dieses Gestammel reagiert, weil ich habe zu der Zeit, habe ich mich eigentlich nur in, meine Sprache war sexistisch, alles, was ich gesprochen habe, war relativ unter der Gürtellinie und Gott hat mich davon befreit. Das war das Angeld. Befreit, einfach so. Einfach so, davon hat er mich befreit. Und das war das Angeld. Und damit auch das Versprechen, ich bin noch nicht zu Ende mit dir. Ich bin noch nicht zu Ende mit dir. Aber trotzdem sage ich, Trotzdem sage ich, wenn du Blockaden in deinem Leben hast, wenn du merkst, es geht nicht vorbei, kann es was zu tun haben mit einer Wiedergeburt, die nicht richtig gut gelaufen ist? Und was verstehe ich eigentlich darunter? Ich habe mein Leben nicht bereinigt mit Gott bei dieser Wiedergeburt. Ich habe nicht meine Sünden bekannt. Ich habe nicht eine Absage an den Teufel gemacht. Ich habe nicht diese Absage gemacht. Ich habe es einfach so gemacht. Und deswegen habe ich mich jahrelang gequält und meine Frau musste mich immer mit irgendwo hinzerren und es ging nicht voran bei mir. Das war der Hintergrund. Das war der Hintergrund. Deswegen ist es mal gut, seine Wiedergeburt mal abzuchecken. Die Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind Dinge, wo man drüber nachdenken muss. Da muss man sich nochmal anhören. Und da muss man sich auch den Heiligen Geist nochmal fragen und sagen, Herr, woran könnte es liegen, dass ich nicht weiterkomme, dass ich nicht weitergehe im Glauben, dass da irgendwelche Blockaden sind. Woran kann das liegen? Und der Heilige Geist liebt es dann auch zu kommen. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr mit mir zusammen, ich weiß, es ist jetzt kühn, was ich jetzt frage, dass ihr mit mir zusammen, ich würde euch was vorsagen und ihr sprecht mir einfach nach in dem Glauben, ihr müsst es nicht tun, logischerweise, ihr müsst es nicht tun, aber dass das nochmal wie ein Durchbruch sein könnte. Ich möchte nochmal wie ein Lossagegebet auch mal nochmal von diesem Dualismus dieser Welt eine Hinbekehrung nochmal, eine willentliche Hinbekehrung zu diesem lebendigen Gott. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr das machen würdet? Wer auch immer das macht, ich sage einfach mal vor, ich sage jetzt ich Rüdiger, ihr müsst natürlich nicht ich Rüdiger sagen, sondern euren Namen einsetzen. Also ich Rüdiger sage mich heute los von dem Weltbild des Dualismus. Ich löse mich von jeder Gebundenheit in Gottes Ferne und von jeder geistlichen, dämonischen Macht, die mich von Gott ferngehalten hat und fernhalten will. Ich sage mich los von allen Finsternismächten, die mich bisher im Dunkeln und in Unklarheit, Unwissenheit und Unsicherheit gehalten haben bezüglich der Realität Gottes und seines Reiches. In der Autorität meines Herrn Jesus Christus löse ich heute auch meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Willen und alle meine geistlichen und natürlichen Sinnesorgane von Gottesferne und Blindheit. Meine geistlichen Sinne sollen gelöst sein, um Gott sehen und erkennen zu können. Und zwar mitten im Alltag, jederzeit. Ich erkläre heute das Weltbild des Dualismus hat für einen Christen und damit auch für mich keinerlei Relevanz mehr. In Christus sind Himmel und Erde versöhnt worden. In Christus ist jede Trennung zwischen Gott und mir hinweggenommen und beseitigt. In Christus ist das Königreich Gottes nahegekommen und in diesem Christus lebe ich. Mein Gott hat gesagt, dass er bei mir ist alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist die Wahrheit. Deshalb sage ich mich los von jeder Lüge, jeder Täuschung, jeder Höhe und Vernünftelei, jeder dämonischen und menschlichen Stimme, sei es meine eigene oder die von anderen Menschen, die dieser Realität in meinem Leben widerspricht. Mein Leben ist für Zeit und Ewigkeit gebunden, an Gott gebunden, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und heute schließe ich mein Leben tiefer an die Wahrheit des Wortes Gottes an, die mich frei macht. Ich werde nicht mehr bestimmt durch das, was ich fühle oder denke oder was meine natürlichen Sinne mir spiegeln. Ich werde nur noch bestimmt durch das, was ich glaube. Das lebendige Wort Gottes ist die einzige sichere Quelle und Basis für meinen Glauben und mein Weltbild. Ich öffne mich dir, Heiliger Geist. Erfülle du mich ganz und nimm mich tiefer hinein in die Realität des Königreiches Gottes. Amen. Nein, das ist, dass du denkst, wie ein Mensch denkt und dass du nicht denkst, wie Gott denkt und dass du denkst, du bist getrennt am Gottesdienst, da hast du einen heiligen Moment, da im Lobpreis blickst du durch und du hast noch nicht in der Tiefe deines Seins verstanden, dass dieser Gott in dir lebt und jeden Tag und jede Sekunde deines Lebens mit dir lebt. Ich glaube, das, was wir jetzt eben gemacht haben, ich glaube, dass es total relevant ist und dass wir etwas durchbrechen lassen in unserem Leben. Ich werde das nachher nochmal vielleicht fotokopieren, ich werde das hier vorne nochmal hinlegen, dass ihr das nochmal mitnehmen könnt. Und der Bruderschaft werde ich es nochmal zuschicken. Und dann könnt ihr das selber noch einfach nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Ich habe euch jetzt vielleicht ein bisschen überrumpelt, aber ich sage, ich komme daher, wo wir relativ steil einsteigen. Und das ist meine Art. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und jeden Einzelnen reinziehst in den Raum des Glaubens jetzt. Herr, lass uns einfach glauben, dass es möglich ist, aus diesem realen Raum des Glaubens zu leben. Herr, öffne uns unsere Herzen, sodass die ewige Wahrheit über Jesus uns überwältigen, überführen und neu entfachen. Entzünde du dieses Feuer der Leidenschaft für Jesus wieder neu. Male uns den Jesus vor Augen, von dem wir überwältigt sind und vor dem wir auf die Knie gehen. Heiliger Geist, ich bete, lass die Furcht des Herrn auf uns kommen, auf die, die wir hier jetzt hier sind. In Jesu Christi Namen. Amen. Jesus, Gott und der Heilige Geist waren schon immer. Sie waren schon vor Grundlegung der Welt. Raum und Zeit wurden durch Gott geschaffen. Alles, was wir sehen, wurde durch Gott geschaffen. Er hat gesprochen, es wurde und es stand da. Psalm 33,9. Alles, wirklich alles, betet ihn an. Sterne, Galaxien, einfach alles, was geschaffen wurde. Psalm 148. Mit einer Ausnahme, der Teufel. Er betet Gott nicht an. Er ist aber auch ein geschaffenes Wesen. Er wurde geschaffen als der höchste Lichtengel, aber er fiel und mit ihm ein Drittel der Engelsmächte. Das wiederum zeigt, dass der Teufel mit Gott nicht zu vergleichen ist. Gott spielt nicht nur in einer anderen Liga, nein, er steht so hoch über dem Teufel, wie der Himmel hoch ist. Gott ist die Macht und er hat die Macht. Der Schöpfer steht immer über seinem Geschöpf. Das heißt, Gott ist Gott und letztendlich ist der Teufel nur der Teufel. Unser Gott ist verzehrendes Feuer, unser Gott ist heilig. Und möge die Furcht des Herrn über uns kommen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die wir dringend brauchen. Unser Jesus ist König. Hallo, er ist König. Und er hat ein Königreich mitgebracht. Er bietet es uns an, denn es hat ihm gefallen, seiner kleinen Herde das Königreich zu geben. Lukas 12,32. Und jetzt geht es darum, erzogen zu werden, trainiert zu werden in diesem Königreich, um dort mit einem König zu leben und zu herrschen, und zwar hier auf der Erde. Sein Königreich soll die Erde, diese Welt, durchdringen und übernehmen. Dieser Auftrag, über die Erde zu herrschen, den hat Gott nie weggenommen. Der steht nach wie vor. Darum kommen wir nicht rum. Und jetzt sage ich euch, wo fängt das Herrschen an? Das Herrschen fängt bei dir in deinem Leben an. Wer herrscht in deinem Leben? Wer ist der Herrscher deines Lebens? Du oder Gott? Wenn wir von Gott, von Jesus und dem Heiligen Geist hören, dann geht es bei uns darum, dass wir mal folgende Begrifflichkeiten nennen. Dass wir erstaunen, erzittern und dass wir sprachlos werden. Unser Verhältnis zu Gott, zu Jesus und dem Heiligen Geist müssen wir umschreiben mit Begriffen wie Leidenschaft, Herzblut, Feuer, Hingabe, Aufgabe, Nachjagen. Nachjagen heißt, ich habe etwas im Blick, ich habe es fokussiert und ohne Rücksicht auf Hindernisse jag ich diesem nach. Kein Hindernis der Welt hält mich ab davon, diesem Objekt, was ich in die Augen genommen habe, was ich in den Blick genommen habe, nachzujagen. Und ich rede von Jesus, ich rede nicht von Geld, Gut und was immer man sich vorstellt. Davon rede ich. Und von dem muss ich verzehrt sein, von dem muss ich ergriffen sein. Das muss mich haben, das muss mich gepackt haben. Und die Begrifflichkeiten, die ich eben genannt habe, die habe ich gelesen im Südkurier. Das war ein Bericht über die Europameisterschaft im Handball. Da war so ein Testspiel im Vorfeld. Das haben sie ganz glorios gewonnen. Und da hat der Trainer gesagt, ja, ist ja auch kein Wunder. Wir haben alle Tugenden, die wir haben wir reingeschmissen. Unsere Tugenden sind nämlich ganzherzig, mit Leidenschaft. Wir geben nicht auf und wir fallen nicht zurück. Wir stehen zusammen wie ein Mann und wir haben ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel lassen wir nicht aus den Augen. Kommt aus dem Sport. Und was ist Sport im Vergleich zu unserem Gott? Was ist Sport im Vergleich zu dem Königreich Gottes, zu unserem König? Beim Sport, da sagt man, wow, das ist ja ein cooler Typ, der das macht. Und kaum steht einer hier vorne und ist ergriffen und gepackt von diesem Gott, dann sitzen da einige und sagen, oh, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Unser Gott ist verzehrendes Feuer. Er ist heilig, er ist souverän. Er ist unbezähmbar und er ist furchterregend. Der Himmel und alles, was im Himmel ist, beten ihn an. Er ist heilig. Die Seraphime verneigen sich und sie rufen: Heilig, heilig, heilig. Und die Heiligkeit und die Herrlichkeit unseres Gottes ist mit nichts zu vergleichen. Es gibt nichts Vergleichbares im ganzen Universum. Es gibt keine Parallele dafür, nirgendwo. Und wisst ihr, was Seraphim heißt auf Hebräisch? Das heißt die Brennenden. Die Brennenden stehen da und sie rufen: Heilig, heilig, heilig. Sie brennen. Und wofür brennen wir? Dass der HSV nicht absteigt? Oder wofür brennen wir? Wovon sind wir leidenschaftlich verzehrt? Was hat uns gepackt? Was ist die Liebe meines Lebens? Was ist das, was uns antreibt? Was ist das? Freunde, ich sag euch was, ich bin verzehrt von diesem Gott. Ich gebe mein Leben für diesen Gott. Das sage ich nicht einfach jetzt hier, wo ich stehe und sage: Ja, der hat ja gut reden. Sondern bei mir war ich gebe mein Leben für diesen Gott. Ich gebe alles hin für diesen Gott, weil ich ergriffen bin, weil ich weiß, woraus er mich erlöst hat, weil ich weiß, wer er ist, weil ich weiß, was er kann, weil ich seinen Charakter kenne, weil ich ihn kenne. Das hat mich. Warum müssen wir brennen? Wie willst du jemanden anzünden, wenn du nicht brennst? Wenn du so ein schwarzer Kohledreck bist und du brennst nicht, wie willst du andere anzünden? Als die Emmaus Jünglinge, als sie unterwegs waren mit Jesus, als er mit ihnen gesprochen hat, da hat er ihre Herzen geöffnet. Er hat ihre Herzen geöffnet. Und da haben sie gesagt, als Jesus weg war, haben sie gesagt: Wow, brannte nicht unser Herz, brannte nicht unser Herz. Sie haben gesagt, das müssen wir unseren Freunden erzählen, wir müssen zurückgehen, wir haben den Jesus getroffen. Und das war nicht 1 Kilometer, 2 Kilometer. Die haben sich entschieden, wir laufen zurück nach Jerusalem, 20 Kilometer, weil die Botschaft müssen die hören. Wir müssen denen sagen, wir haben den Jesus gesehen. Der hat uns alles aufgeschlossen, was wir wissen wollten. Brennend im Geist. Habt ihr die Europameisterschaft der Fußballmannschaften gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war Nordirland, hat sich qualifiziert, was ja schon ein Wunder war. Bei den Nordiren spielt ein Typ mit, der heißt Will Griggs. Der ist nicht in einem Spiel während der EM eingesetzt worden bei Nordirland. Aber alle Fans von Nordirland haben gerufen: Will Griggs on fire. Warum haben sie das gerufen? Das ist ein Typ, der spielt in der dritten Liga. Der ist bekannt dafür, dass der nicht aufgibt. Das ist ein Typ, der gibt nie auf. Und deswegen haben sie gesungen, als sie Nordirland gespielt haben, obwohl der gar nicht mitgespielt haben, haben sie gesungen: Will Griggs on fire. Das war der Typ, der jetzt das 1-0 gegen Manchester City geschossen hat, wo sie rausgeflogen sind aus dem Cup. Will Griggs hat das Tor gemacht. Wofür ist der bekannt? Der gibt nie auf. Der gibt nie auf. Sind wir solche Leute? Was sind wir für Leute? Jesus Christus ist der Sieger. Jesus Christus ist der Sieger. Er hat sein Leben gegeben, damit du Leben hast, damit du lebst. Und weil wir wissen, dass er uns zuerst geliebt hat, weil er uns leidenschaftlich geliebt hat und weil wir in seinem Ebenbild gemacht sind, ist sogar ein Mann in der Lage, leidenschaftlich zu lieben. Mensch, das haut doch alles um, oder? Sogar wir können das. Diese Holzstöcke, die ja über Emotionen ja nie reden können. Sogar wir sind in der Lage, leidenschaftlich zu lieben. Es ist immer nur die Frage, was liebt man? Ja, beim Fußball, da brechen alle Dämme. Mit der Frau sieht es schon wieder anders aus. Und von Jesus will ich gar nicht reden. Versteht ihr? Ich will euch mal ein bisschen rauskitzeln hier. Und warum lieben wir ihn denn? Warum? Ich liebe ihn dafür, dass er ist, wie er ist. Ich liebe ihn dafür, für seinen Charakter, für seine Erscheinung. Jetzt sage ich euch was immer, im Englischen hört ihr das immer so schön an. My sweet Lord. Jetzt übersetzt es mal. Mein süßer Herr Jesus. Da kräuseln einem sich die Nackenhaare oder sonst was. Aber es stimmt. Es stimmt. Weil wenn du dir die Schöpfung anguckst, wenn du dir das anguckst, wie schön die Schöpfung ist, wie das alles ineinander greift, wie wunderschön das ist. Ein Künstler kann nur das produzieren, was in ihm drin ist. Du musst dir das mal vorstellen, jetzt hat er das alles gemacht. Wie wunderschön muss er sein, der das alles gemacht hat. Wir reden alle von Erweckung. Wir wollen alle Erweckung, richtig? Ihr wollt Erweckung hier in Schleswig-Holstein, wir wollen sie da, wir wollen sie in Norderstedt, wir wollen sie in Deutschland, wir wollen sie weltweit sehen. Ja, was muss denn zuerst passieren, bevor Erweckung hier in dieser Region stattfindet? Was muss denn passieren? Was muss passieren? Ich frage euch. Genau, Digga, du hast das, gib mir mal 5. Du musst erweckt sein. Du musst erweckt sein. Stell dir mal vor, hier geht die Tür auf. Hier kommen Syrer, Ägypter, was weiß ich rein. Die wollen alle den lebendigen Gott kennenlernen. Was machst du denn, wenn du nicht erweckt bist? Da gibst du den nicht erweckten Teil in dir weiter an die, die erweckt werden sollen. Wenn wir nicht erweckt sind, wie wollen wir andere erwecken? Wenn du nicht begeistert bist, wie willst du andere begeistern? Wenn du nicht ergriffen bist, wie willst du das weitergeben? Jetzt komme ich nochmal zurück auf die 9 Punkte, die ich gesagt habe. Wenn dein Gott, man gerade so viel größer ist, als du selber bist, dann gibst du diesen Gott dann weiter an die. Ja, glaubst du denn, dass er groß ist? Ja, glaubst du, dass er das Universum ausfüllt? Ja, glaubst du, dass alles aus ihm heraus ist? Und hast du verstanden, dass er König ist? Was ist ein König? Ein König kommt und hat Anspruch auf dich, weil du hast ihm dein Leben gegeben. Oder was habt ihr jetzt gesungen? Was habt ihr die ganze Zeit gesungen? Ja, glaubt ihr denn, was ihr singt? Ja, glaubt ihr das, was ihr singt? Schöne Lieder, schön hier, diesen, wunderbar. Und das war's dann auch, oder was? Heute ist ein Tag. Es steht geschrieben, ich sage euch, es steht geschrieben, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht, sondern heute sagt mal, ja, das stimmt, ich bin eigentlich ein lauwarmer Sack. Das ist gar nicht schlimm, denn wenn du das erstmal bekannt hast, wenn du das erstmal gesagt hast, dann hast du doch erst die Möglichkeit, an dieser Art und Weise, wie du lebst, zu arbeiten, richtig? Du musst es doch erstmal formulieren können. Du musst es doch erstmal beschreiben können, wer du bist oder nicht bist. Und wenn du das formulieren kannst, dann hast du einen Ansatzpunkt, um damit zu handeln. Seid ihr noch bei mir? Jesus hat gesagt, ich wollte, es würde schon brennen. Ich wollte, ich hätte diese Lunte geschmissen. Ich wollte, es brennt. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Und wer ist der Brandbeschleuniger? Wer ist der Brandbeschleuniger? Hey, wer hat das gesagt? Na ja, umarme ich dich. Und meine Umarmungen sind gefürchtet. Der Heilige Geist ist der Brandbeschleuniger. Nur der Heilige Geist kann das wirken. Nur der Heilige Geist kann dich auch überführen von Dingen. Nur der Heilige Geist kann dich reinführen, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Nimm mich nochmal ganz. Nimm mich nochmal neu. Ich weiß nicht, wie oft ich mich nochmal bekehrt habe. Ich habe mich nicht nur einmal bekehrt, diese laumäßige Nummer. Ich habe das dann nochmal gemacht. Dann habe ich mich nochmal an das Wort bekehrt. Dann habe ich nochmal gesagt, Herr, ich gebe dir alle meine Theologie, die ich habe. Ich lege sie dir auf dem Altar. Verbrenn das, wenn das Dreck ist. Aber lass das Gute übrig und gib mir das Neue, was ich brauche, damit ich einer bin, der gesalbt ist, eine frohe Botschaft zu bringen. Und ich sage euch, ich bringe euch eine frohe Botschaft. Das ist frohe Botschaft zu erkennen, wo du stehst und dass du eine Entscheidung treffen kannst und sagen kannst, da will ich nicht mehr weiter stehen, sondern ich will mich weiterentwickeln, ich will mich weiter hin zu dem Jesus und hin zu der Veränderung, dass der Jesus die volle Gestalt in mir gewinnt. Das sagt Paulus, dafür arbeite ich und ringe ich gemäß aller Kraft, die in mir ist. Aber es ist nicht meine eigene Kraft, es ist die Kraft des Christus, die in mir ist. Wir müssen, ich scheue mich immer, das Wort müssen zu nehmen. Dann zucken ja schon wieder einige zusammen und sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder. Ja, manchmal muss man auch mal. Also, ne? Wir müssen von einem Gedanken besetzt sein, der muss uns umtreiben und der muss uns verzehren. Ich sage das wirklich so, für den König und für sein Reich. Für den König und für sein Reich. Und zwar nicht für dich als König und nicht für dein Reich, sondern für ihn als König und sein Reich. Denn da gibt es eine Verheißung drauf. Er sagt, wenn du das tust, wenn du dich zuerst um mein Reich kümmerst, dann werde ich dir Folgendes versprechen. Dann kümmere ich mich um dein kleines Reich. Das heißt mit anderen Worten, du brauchst dir auch keine Sorgen mehr zu machen, denn Sorge ist ja sowieso Sünde. Guck mich mal an, mach dir keine Sorgen, Digga. Weißt du warum nicht? Weil einer sorgt sich. Das ist er. Du musst dir nicht sorgen. Und deswegen hält er auch in Matthäus das Bild vor, von den Vögeln und von dem Baum, von der Pflanze da. Warum? Damit du deinen Blick wegwendest von dem, was dich beschäftigt und dass du deinen Blick hinwendest zu ihm. Deswegen ist es als ein Bild gesetzt in der Bibel. Unser Ego, unser Ich muss dramatisch, ich sage das ganz deutlich, dramatisch klein werden. Das muss mal endlich in die richtige Relation kommen zu diesem Gott. Er ist Gott. Und du bist sein Geschöpf. Es geht um ihn, seine Ehre, seinen Namen, sein Reich. Und du musst eines wissen. Du darfst eines wissen. Das darfst du auch umarmen und glücklich sein. Du bist nicht Gott. Wisst ihr was? Das ist befreiende Botschaft. Ich bin nicht Gott. Ich kann das alles nicht. Ihr seid auch nicht Gott, ihr könnt das auch alles nicht, aber wir haben einen Gott, der so groß ist und der gesagt hat, ich verlasse dich und ich versäume dich nicht, ich bin bei dir jeden Tag, ob du in der Küche bist, ob du beim Einkaufen bist, ob du im Job bist, ob egal was du machst, ich bin immer bei dir. Und das ist der Dualismus, der sagt, nein, 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 am Sonntag, ja, da bin ich ja da. Und wenn der Lobpreis gesalbt ist, dann hast du ab und zu gleich mal Zugriff zum Himmel. Nein, das ist Quatsch. Der Christus lebt in dir. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in dir und du lebst in dem Christus. Du lebst in dem Königreich. Und darüber werden wir noch weiter reden. Und zwar jede Sekunde deines Lebens. Da, wo du bist, ist Königreich. Wenn ich ihm die Hand gebe, dann hat er Berührung mit dem Königreich Gottes. Weil das inwendig in mir ist. Das braucht aber mal einen Schlag hier oben gegen. Weil das kann man ja gar nicht glauben. Ja, das braucht Erlösung von der Birne hier oben. Und ich sage jetzt ganz bewusst, das haben ja früher Leute gesagt, ja, also Gott ist Geist in uns und wir sind ja auch Geist und so weiter. Das sind wir auch. Und dann haben sie gesagt, ja, und deinen Verstand kannst du denn draußen an der Garderobe abhängen. Nein, unser Verstand ist gut, den hat Gott auch bewusst gemacht. Aber was eigentlich abgesetzt werden muss, und jetzt hört man genau hin, ist die Herrschaft des Verstandes. Es ist die Herrschaft des Verstandes. Und was muss stattdessen eingesetzt werden? Die Herrschaft des Geistes. Und das braucht Predigten über Predigten über Predigten. Das musst du dir selbst predigen. Und wenn dir keiner zuhört, das macht auch nichts. Dann geh in den Wald und predige den Bäumen das und sagst, ich bin eine neue Schöpfung. Der Geist Gottes wohnt in mir. Und ich werde nicht mehr regiert durch das, was ich sehe, durch das, was ich fühle, durch das, was ich empfinde und durch das, was ich denke. Sondern ich werde geleitet durch das, was ich glaube. Ich bin nämlich Christ. Und wenn ich Christ bin, heißt es, ich bin Gläubiger. Oder? Aber werden wir Fehler machen? Ja, logisch werden wir Fehler machen. Wird uns das aufhalten? Natürlich nicht. Die 12 Jünger, die ausgeschickt wurden, das erste Mal von Jesus Christus. Kommt zurück und sagt Jesus so, na Jungs, wie ist denn so gelaufen? Was haben sie denn gesagt? Wir haben uns erstmal darum gestritten, wer der Größte unter uns ist. Dann waren wir auch nochmal sauer, dass es noch andere gab, die auch in deinem Namen nochmal irgendwas gemacht haben. Und dann haben wir gedacht, das Beste wäre, wir würden mal Feuer immer vom Himmel fallen lassen. Das war so die erste Aussendung der 12. Das war das Ergebnis. Das heißt, Neid, Eifersucht, Stolz und letztendlich Mord. Wie uncool ist das? Also werden wir auch uncoole Dinge erleben, aber hundertprozentig. Aber wir gehören doch nicht zu denen, die zurückweichen, oder? Wir gehören doch nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir gehören zu denen, die vorangehen, um das Leben zu ergreifen. Jetzt sitzen sie alle da, so vor mir, gucken mich einigermaßen freundlich an und nicken auch so viel, aber das zeigt sich doch wann? In der Situation. Genau. Und zwar in welcher Situation? Alltagssituation. Genau. Und nochmal gröber, in Krisen. Und dann zeigt sich, ob das Substanz hat oder ob das einfach nur leere Worte waren. Richtig? Und deswegen musst du, müssen wir, dürfen wir, haben wir die Gnade, uns anzufüllen, während der Friedenszeiten anzufüllen, mit dem Wort Gottes, mit den Wahrheiten Gottes, damit das hier in unserem Geist landet und der Innendruck größer ist als der Außendruck, sodass nicht bei der ersten Situation, die daneben geht, das folgende Wort in deinem Mund erscheint, SCH. Sondern, dass mal gefragt wird, Jesus, jetzt bin ich mal wieder richtig gespannt, wie du das wieder hinkriegst. Die Situation sieht sowas von verfahren aus. Und jetzt, Herr, jetzt kommst du ins Spiel. Ich sage ganz deutlich, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben. Wir gehören zu denen, die das Königreich Gottes an sich reißen und sich nicht durch Tod, Teufel und Sünde davon abhalten lassen, das zu verkündigen und zu glauben und dafür zu leben. Und auch zu erleben, dass Erweckung kommt. Die Erweckung steht auf der Agenda Gottes, auf jeden Fall. Und ich sage euch, die Erweckung muss zuerst kommen. Warum? Weil alles, was da kommt, passiert zuerst im Hause Gottes. Es passiert alles zuerst im Hause Gottes. Da muss es durch, damit es rausfließen kann zur Welt. Werden wir sündigen? Ja, wir werden sündigen. Das wird passieren aneinander, an anderen. Und dann gilt es, zu glauben, dass das Blut des Christus das alles wegwischt. Und alles entfernt aus unserer Mitte. Es wäscht uns rein, es nimmt uns die Sünde weg. Deswegen sage ich ganz deutlich, habt Glauben an Gott, habt Glauben an seinen Namen, habt Glauben an sein Blut, hab Glauben an die Gerechtigkeit und dass wir dadurch auch gerecht gemacht sind. Und unser Motto muss sein, nach Zinzendorf, Christi Blut und Gerechtigkeit sind unser Schmuck und unser Ehrenkleid. Wir dürfen und müssen lernen, nicht egozentriert zu sein, sondern theozentriert zu sein. Den König in der Mitte. Nicht wir sind der Nabel der Welt, sondern unser König ist die Mitte unseres Seins. Ich habe in diesen Tagen, ich habe wirklich Gott gesucht und ich habe gesagt, Herr, ich möchte wirklich wissen, wer du bist und was du so denkst. Und ich habe gesagt, ja, und du darfst mich auch in der Nacht wecken, um mir das mitzuteilen. Und er hat es getan. Ich war darüber nicht erstaunt. Und dann hat er gesagt, Rüdiger, ich möchte die Ehre haben in allen Dingen. Denn du musst wissen, meine Gedanken sind viel höher als deine Gedanken. Und dann hat er mich gefragt, genauso wie Hiob, weißt du, woher der Wind kommt? Weißt du, wo ich den Schnee aufbewahre? Hast du jemals ein Krokodil gezähmt? Dann hat er weiter gesagt, wer bist du, wer seid ihr, dass ich mich vor euch rechtfertigen müsste? Ihr seid aus Staub und ich bin euer Gott, ich bin euer Schöpfer. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Stimmt wirklich. Da habe ich gedacht, hätte Gott verhindern können, dass meine Frau an Krebs stirbt? Da habe ich gesagt, ja, das hätte er verhindern können. Krankheit kommt vom Teufel, sie kommt nicht von Gott. Und es gibt neben diesem Fall ganz viele Fälle, wo ich keine Erklärung habe, wo ich nicht weiß, warum dieses oder jenes so ist, wie es ist. Aber ich weiß eines, wenn er sagt, dass seine Gedanken so viel höher sind als meine, ich kann es nicht verstehen, aber ich weiß trotzdem und halte daran fest, dieser Gott ist gut, immerwährend gut. Und er hat gute Pläne für mein Leben, auch wenn ich das, wenn ich viele Sachen nicht verstehe. Und ich gehe auf die Knie und sage, du bist Gott, du bist Gott. Und das muss auch für einen Menschen muss das reichen. Ich weiß, dass da eine totale Spannung drin ist. Aber er ist Gott. Ich bin nicht Gott. Und ich bin meiner Chefin total dankbar. Die war befreundet mit meiner Frau. Und sie ist gekommen zu uns nach Hause. Ich habe meine Frau zu Hause gepflegt. Und als meine Frau noch sprechen konnte, war sie eine Woche bei uns. Und sie hat immer uns gefragt, sie hat, könnt ihr immer noch sagen, dass Gott gut ist? Auch wissen, wenn kein Wunder passiert, dass meine Frau sterben würde. Und meine Frau hat gesagt, ja, Gott ist gut. Gott ist gut, alle Zeit, er ist wirklich gut. Und ich habe gesagt, ja, Gott, du bist gut. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, sodass mich davon nichts und niemand mehr abbringen kann. Gott ist gut, auch im Angesicht des Todes, weil er ist Gott. Er weiß, was er tut. Jetzt will ich menschliches Denken, will ich jetzt aufstehen und sagen, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich muss eine Erklärung haben. Also der Mensch steht auf und sagt, nein, das reicht nicht. Doch. Doch. Weil er Gott ist. Weil er Gott ist und ich bin nur ein Mensch. Und deswegen stehe ich in dieser totalen ich stehe total sicher hier vor euch und sage, ich bin Zeuge. Gott ist immer gut. Und ja, ich bin Zeuge, ich verstehe auch nicht alles. Aber ich sage, Gott, du bist gut. Und ich liebe ihn dafür, dass er Gott ist. Ich liebe ihn total dafür, dass er Gott ist. Und ich bin so glücklich und so dankbar, dass nicht ich Gott bin, Freunde, das wäre ja grausam. Das wäre ja grausam. Das wäre ja sehr unfassbar. Aber das ist bei euch auch nicht anders. Unter euch zu leben, wenn ihr Gott wäret, Gott weiß jederzeit und jede Sekunde, was er tut, und er regiert wirklich und wahrhaftig. Und nichts und niemand entgleitet seinen Händen. Alles muss an seinem Auge vorbei. Er weiß alles, er sieht alles, er ist in Regentschaft und er regiert. Und er sitzt nicht auf dem Thron und lässt sich jetzt gerade ein Frühstücksei bringen und hat jetzt mal keine Zeit, sich um China zu kümmern oder so. Nee, der sitzt echt auf dem Thron. Das ist ja das, was unsere Birne ja gar nicht versteht. Weil wir haben ja eine Vorstellung vom Königsein, also das ist ja unter aller Kanone. Wir haben sehr viel Urlaub gemacht in der Türkei, in Griechenland, weil die Verwandten von meiner Frau haben da ein Haus gehabt und auf der Insel Skiathos, ich sage einfach mal für mich persönlich, einer der schönsten Orte der Welt. Und dann guckte man von der Terrasse so auf die Bucht, die hieß dann auch noch Delfinaki, das heißt, da waren Delfine, die konnte man sehen, die sprangen da rum. Das Meer türkisblau, einfach nur wunderschön. Und dann in der Nacht kam Sturm auf. Und das Meer war richtig heftig. Ich habe so einen Schiss gekriegt, obwohl ich da oben im Haus relativ sicher war. Aber ich habe echt Schiss gekriegt. Du guckst dir das an, das Meer, was gestern noch einfach nur schön war, sanft, friedlich, war wild, aufgewühlt, hatte eine unbändige Kraft. Und genau so ist unser Gott. Er ist schön, er ist sanft und er ist furchterregend. Gott ist immer sowohl als auch. Wir wollen ihn immer in eine Schublade packen, dass er nur das ist. Wir, nach unserem menschlichen Denken, sagen, so müsste Gott eigentlich sein. Gott ist unbezähmbar. Gott ist nicht in eine Schublade zu packen. Denk mal an Johannes, als er an der Brust von Jesus liegt. Und dann die nächste Szene, Johannes in der Offenbarung, er hört die Stimme wie tausend Wasser hinter sich und er dreht sich um und er fällt ohnmächtig zu Boden. Unser Gott ist immer beides. Er ist aufgefahren in den Himmel, er ist unser Regent, er ist stark, mächtig, furchteinflößend und schön. Er ist geduldig, von großer Güte, barmherzig und gleichzeitig sehr wild, zornig, unbezähmbar. Er ist Majestät, er ist König, er ist Löwe. Aber er ist auch Lamm. Und er braucht uns Menschen nicht. Er braucht niemanden. Und doch will er mit uns die Welt seinem Reich untertan machen. Anders ausgedrückt, sein Reich soll diese Welt übernehmen. Und wir sind berufen zu großen Dingen mit diesem König. Wir sind wirklich berufen dazu. Und das ist mein und dein Gott. Ich möchte jetzt ich habe es gelesen irgendwo und ich habe es aufgeschrieben und ich möchte euch sagen, mit wem wir es zu tun haben. Jesus ist König. König der Juden, der König der Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König der Himmel und König der Herrlichkeit. König der Könige und Herr der Herren. David sagt, die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und der Himmel ruft die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenzen gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken. Kein noch so weitreichendes Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauer kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig, unglaublich gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch gnädig. Er ist Gottes Sohn, der Retter der Sünden. Er ist der Sünder. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht für sich alleine da. Er ist gewaltig. Er ist einzigartig. Er ist ohnegleichen noch nie dagewesen. Er ist der Höchste. Er ist herausragend. Er ist der höchste Gedanke der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit der Philosophie. Er ist das höchste Problem der hohen Kritik. Er ist die fundamentale Doktrin jeder Wahrheitslehre, die Hauptnotwendigkeit der spirituellen Religion. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der all unseren Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist dafür die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt Sünden und er lässt Schuld. Er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Kinder, er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten, er belohnt die Sorgfältigen. Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit, die Tür zur Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene der Gerechtigkeit, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor zur Herrlichkeit. Er ist der Herr der Mächtigen, der Anführer der Eroberer, das Haupt der Helden, der Leiter der Gesetzgeber, der Siegesheld, der Überwinder. Der Herrscher der Herrscher, Prinz der Prinzen, König der Könige, Herr der Herren. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißung gewiss. Sein Licht ist ohne Gleichen, seine Güte ohne Grenzen. Seine Gnade wird für immer, seine Liebe ändert sich nicht. Sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wollte, ich könnte ihn beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar, unwiderstehlich. Das ist mein König. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben und du kannst aber auch ohne ihn nicht leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht abhalten, aber sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden und die Zeugen gegen ihn konnten nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht umbringen, der Tod konnte ihn nicht fertig machen. Er war schon immer und er wird auch immer sein. Er hatte keine Vorgänger und hat niemand, der nach ihm kommt. Da war keiner vor ihm und es wird auch keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren und er wird nicht zurücktreten. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit für immer. Und wie lange ist das? Ewig. Das ist mein und dein König. Wie wir im Vaterunser sagen, Gott ist allmächtig, er ist souverän. Und souverän heißt, Gott macht er, was er will, wann er will und wie er will und er fragt niemanden. Das ist Souveränität. Das ist ein Souverän. Also, wir haben gefragt, was könnte uns daran hindern, um dahin zu kommen? Wir haben das alles gehört. Was ist die Lösung? Es gibt ja eine Lösung. Was ist die Lösung? Die ist so simpel und einfach. Die Lösung ist Hunger und Durst. Die Lösung ist, Hunger und Durst nach diesem Gott zu haben. Und dann wirst du wachsen können. Richtig? Redet mit mir, wenn ich euch frage. Ja oder ja? Ja. So, deswegen geht ihr jetzt mal so zu zweit, zu dritt zusammen und betet Folgendes. Bekennt, dass Gott Gott ist, setzt Gott nochmal als Gott ein und sagt nochmal, dass Gott größer ist als deine, alle deine Probleme. Geht nochmal zu zweit, zu dritt zusammen, dass ihr das vor Gott betet und vor dem anderen auch und der andere betet mehr oder weniger das Gleiche. Okay? Ab geht die Fahrt. Möglichst mit Leuten, die ihr nicht kennt. Okay. Bevor es Kaffee gibt, machen wir nochmal ein gemeinsames Gebet. Ich spreche das nochmal vor und ihr sprecht das nochmal nach. Okay? Freudig, also fröhlich auch. Ne? Das ist eine fröhliche Veranstaltung. Jesus, ich bekenne, dass ich nicht Gott bin, sondern du bist Gott. Ich anerkenne deine Königsherrschaft in meinem Leben. Ich kehre um von meinem verkehrten Denken und bitte dich um Vergebung dafür. Sei du mein König und Gott. Ich erneuere heute das Bekenntnis von meiner Wiedergeburt, dass ich dir gehöre mit meinem Leben und alles, was dazu gehört. Danke, dass du mein Gebet erhörst und mir hilfst beim Umsetzen deiner Gebote. Danke, dass du in mir wohnst und dass mir alle deine Ressourcen zur Verfügung stehen. Ich entscheide mich heute, gemäß deinem Wort aus Glauben zu leben. Denn du hast mich gerecht gemacht und du sagst, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Ich entscheide mich heute, mit deinem Denken übereinzustimmen. Amen.